Wir haben es uns bequem gemacht. Hallo, liebe Podcast-Zuhörer. Hallo, Annette.
Sind wir schon?
Wir sind schon.
On air?
Wir sind on air. Ganz überrascht. Hast jetzt nicht gefasst?
Nee, nein. Hast jetzt nicht drauf gefasst. Okay. Da muss ich mir jetzt gut überlegen, was ich sage. Ne?
Okay. Ach, Quatsch. Alles gut bei dir?
Ja. Wunderbar. Ja, wunderbar. Schön. Ich habe ein paar schöne Bücher gelesen.
Das ist schön. Wenigstens eine, die dazu gekommen ist.
Ja, ich hatte ein paar schöne Zugfahrten hinter mir und ja, dann geht das immer ganz gut.
Schön, genau. Du warst im Urlaub und hattest gute Zugfahrten.
Genau.
Ja. Schön. Ich hatte auch Urlaub und bin umgezogen und habe dementsprechend heute nicht die Riesenauswahl an Büchern parat, aber dafür im nächsten Monat wieder und ich hoffe doch, dass ich euch mit wenigstens einem Titel hier gut überzeugen kann.
Ich sehe da aber was, also von daher ja, wirst schon...
Bestimmt.
Wir werden schon was von dir hören heute.
Ich denke,
ne?
Auch, genau. Möchtest du starten?
Ja, ich kann gerne starten.
Okay.
Und zwar, ich habe heute zwei wirklich sehr unterschiedliche Bücher mitgebracht oder tatsächlich drei. Und ich möchte mit dem ersten starten. Das ist ein Politthriller von Anthony McCarten. Ist, glaube ich, ziemlich bekannt, neuseeländischer Autor. Hat auch schon ganz viele Drehbücher geschrieben, die auch Oscar nominiert wurden, hat ganz viele Romane auch geschrieben, alle bei Diogenes erschienen. Das ist jetzt sein letzter und der heißt Going Zero. Und dann geht es drum um einen amerikanischen Multimilliardär, der heißt Cy Baxter und der hat ein unermesslich großes Social Media, einen unermesslich großen Social Media Konzern aufgebaut und scheffelt ziemlich viel Geld. Und er hat zuletzt jetzt mit der amerikanischen Regierung einen Deal, will er machen. Und zwar geht es darum, dass 10 Menschen ausgesucht werden sollen, 5 Profis, die aus dem Umfeld der Geheimdienste kommen und 5 absolute Laien. Und es geht darum, dass sich diese 10 Menschen für 30 Tage unter dem Radar seiner Suchdienste verbergen sollen und nicht aufgespürt werden sollen. Und er wettet aber mit der amerikanischen Regierung, dass sein Unternehmen, seine Möglichkeiten, seine Mittel dazu in der Lage sind, diese 10 Menschen innerhalb von 30 Tagen aufzuspüren. Und sollte das gelingen, dann bekommt er einen Auftrag von der amerikanischen Regierung im Wertvolumen von 90 Milliarden Dollar. Und er möchte verbunden damit, dass mit diesen Mitteln in Zukunft auch Gewalttäter und ja Kriminelle oder auch ja Attentäter so besser aufgespürt werden können. Sollte und derjenige im Gegenzug, der möglicherweise nicht aufgespürt wird von den 10, erhält 3 Millionen Dollar. Okay. So, das ist der Deal. Und sein Unternehmen hat jetzt 10 Probanden ausgewählt unter bestimmten Gesichtspunkten, hat Bewegungsprofile erstellt, alle möglichen Dinge, wonach man Menschen suchen kann. Und dann gibt's halt diesen Countdown, ab wann der Deal läuft. Halt going zero.
Mhm,
wird von
klar.
Oben runter und ab null wird dann gesucht. Und das ist super spannend. Es zeigt auf erschreckende Weise, wie gläsern wir sind, nach welchen ganz einfachen Parametern Menschen aufgesucht werden. Also das Schlichteste ist natürlich, da war ein Typ, der konnte diese 30 Tage undercover nicht ertragen ohne ein Mädchen bei sich und hat ihr immer wieder eingebläut, du darfst nichts einkaufen, du darfst dies nicht und du darfst jenes nicht. Es war aber so ein schlichtes Gemüt, die ist im nächstbesten Laden gerannt und hat mit der Kreditkarte bezahlt. Aber das Unternehmen wusste natürlich, also hier Cy Baxter, wusste natürlich, dass das die Gespielin dieses Typs ist. Also die haben wirklich, die konnten jeden dieser Probanden wirklich gläsern machen. Haben auch alle aufgespürt, außer einer. Aber das wäre jetzt auch ein bisschen gespoilert, wenn ich da jetzt mehr erzählen würde. Also teilweise, wie die Leute aufgespürt werden, ist teilweise richtig komisch, weil es, wie gerade mit dieser jungen Frau, die einfach gegen ihre Kaufsucht nicht ankonnte und dann mit der Kreditkarte zahlt, andere haben genauso offenkundige Mängel in ihrer Undercover-Aktion. Und was aber wirklich erschreckend ist, ist wie gläsern wir sind, ne? Also jedes Mal, wenn du irgendwelchen Cookies zustimmst oder wenn du irgendwas im Netz machst, du gibst im Grunde einen Teil deiner Persönlichkeit preis oder deiner Vorlieben. Und sollte das irgendwo gesammelt werden, so wie das hier bei Cybaxter Unternehmen der Fall ist, dann das scheint noch alles ein bisschen Science-Fiction-mäßig, aber ich glaube eigentlich nicht, dass das nicht wirklich auch so durchzuführen wäre.
Ich wollte gerade sagen, also Science-Fiction, ja, okay, aber schon wirklich sehr realitätsnah, weil wie du schon sagtest, egal, wo du ja im Internet dich rumtreibst oder auch wenn du nur einmal mit der Kreditkarte oder EC-Karte zahlst, du hinterlässt deine Spuren.
Ja, oder du brauchst irgendwie diese Punktekarten, die du im Supermarkt hast, das sammelt deine Vorlieben, was du machst, ne?
Ja.
Und das fügt sich alles zu einem gesamten Bild deiner, ich will jetzt nicht sagen Persönlichkeit, aber deiner Vorlieben. Und nach diesen Filtern haben die dann auch gesucht, ne?
Ja.
Also und haben dann auch Treffer gelandet. Mhm. Im letzten Drittel des Buches gewinnt dieser Roman dann auch nochmal eine andere Dimension. Da geht es dann tatsächlich auch um eine rein politische Dimension, die in den Nahen Osten führt. Aber um die Spannung des Buches jetzt nicht zu mildern, würde ich da jetzt nicht weiter ins Detail gehen wollen, weil das wirklich nochmal on top noch mehr Spannung erbringt.
Okay. Ja.
Weil sich diese eine, das ist jetzt auch noch eine aus diesen fünf Laien, aus dieser Laiengruppe der fünf, und das ist eine Bibliothekarin, die mal ja auf den ersten Blick überhaupt nichts mit solchen Dingen zu tun hat, und die entwischt ständig. Die denken immer, wow, jetzt haben wir sie, und dann ist sie wieder weg. Und was die allerdings auch auf sich nimmt, um da unentdeckt zu bleiben, ist schon bemerkenswert. Aber sie hat auch einen Grund, aber den verrate ich jetzt hier nicht.
Nee, bitte nicht.
Den verrate ich nicht. Also wirklich tolles Buch, von der ersten bis zur letzten Seite hat es mich gepackt. Und kluges Buch, spannend. Soll ich noch mehr sagen?
Ich glaube auch, also der Spannungsbogen ist wirklich
uneingeschränkt empfehlenswert. Ja.
Super. Wie viele Seiten hat es? Wie lange hält die Spannung an?
Oh, so.
So, okay, also ein dickeres Buch, so 400 Seiten? Und,
ja, 300, 400 Seiten bestimmt.
Okay, ja, super.
Ja, ich habe es jetzt leider nicht hier vorliegen,
nee,
aber schon reicht.
Super.
Ja, also Anthony McCartan, Going Zero by Diogenes.
Sehr cool. Wir starten groß, immer. Ich merke das. Das war schon ein super erster Buchtipp. Dann komme ich mal mit meinem um die Ecke, denn ich habe ja in der letzten Folge mit der Brigitte versprochen, dass ich Der Rabengott lese von Anne Leckie. Erschien jetzt bei Klett-Cotta auch in diesem Monat.
Oh, hat aber auch einen schönen Buchschnitt. Blattschnitt. Wow. Lauter Federn, ne?
Ja, ist natürlich auch wieder Rabe, erste, ne? Auflage, limitierte Edition und genau, der Rabe.
Der
halt.
Rabe.
Der Buchschnitt ist weiß, aber halt mit ganz vielen schwarzen Rabenfedern.
Ja, aber ein bisschen gräulich, ne?
Ja, ne?
Also ein bisschen gräulich, nicht so hart weiß. Sehr, sehr schön gemacht.
Ja, finde ich auch. Ich habe es jetzt tatsächlich auf Englisch einmal hier, weil ich es auch auf Englisch lese. Ich finde auch die Übersetzung des Titels kann man machen. Auf Englisch heißt es The Raven Tower. Also der Rabenturm, und ins Deutsche wurde es halt übersetzt mit Der Rabengott. Es macht beides tatsächlich Sinn, denn es dreht sich um einen Turm und es dreht sich um den Rabengott. Und dieses Buch hat mich schon alleine fasziniert, weil es zum einen von Patrick Rothfuss empfohlen wird. Gleich vorweg, es ist ein Einzelband. Es ist mal keine Trilogie in der Fantasy.
Also,
und es
definitiv keine.
Nee, definitiv keine. Ist ein Band, ist abgeschlossen, alles super. Und es ist vor allem High Fantasy. Das ist ganz ungewöhnlich. Ein High Fantasy Roman, der wirklich mit einem Band abgeschlossen ist. Mich hat allein schon die Inhaltsangabe gepackt, die ich gerne mal mit euch teilen möchte. Seit Jahrhunderten wird das Königreich Iraden von einem Gott beschützt. Er heißt der Rabe und residiert in einem Turm in der mächtigen Hafenstadt Vastai. Von dort wacht er über das Reich. Seinen göttlichen Willen lässt er seinem menschlichen Statthalter durch einen Rabenvogel mitteilen. Aber nun ist der Vogel des Rabengottes tot Und die göttliche Regel schreibt vor, dass auch der Statthalter unverzüglich sterben muss, um Platz für seinen Nachfolger zu machen. Mhm. Das ist quasi so die Regelung in der Stadt und von dem Rabengott. Die Geschichte fängt damit an, dass wir unseren Protagonisten kennenlernen. Iolo heißt der, meine ich. Einen Moment, ich muss nochmal nachschauen. Ich kann mir Namen so schlecht merken, das ist ganz furchtbar. Das ist ganz schlimm.
Sind ja jetzt auch nicht so die ganz einfachsten Namen.
Nee, eben.
Wie Kathleen oder Anthony. Was ich da eben hatte.
Richtig.
Geht ja noch relativ geschmeidig von der Zunge.
Das geht,
ne?
Sehr geschmeidig von der Zunge. Oh Mann. Er ist weg. Das ist jetzt ganz schlecht. Iolo heißt der. Bin ich mir ziemlich sicher. Wo hatten wir ihn? Guck mal, das hält jetzt das alles auf. Schlechte Vorbereitung hier, Mensch.
Ja, wir nennen ihn jetzt einfach mal so.
Wir nennen ihn jetzt mal so. Okay, ja. Unser Protagonist, der vermeintliche Iolo und Mawat.
Mawat. Das sind aber auch Namen.
Ja, ja. Die muss man sich erstmal merken können. Mawat ist quasi vergleichbar mit einem Prinz in der Stadt, denn Mawat ist der Sohn des aktuellen Statthalters. Und er kommt nach einer langen Reise mit seinem Gefährten und Vertrauten und besten Freund Iolo quasi zurück in die Stadt, will dort seinen Vater antreffen, besagten Statthalter, und findet erstmal heraus, auf diesem Thron sitzt nicht mein Vater, sondern mein Onkel. Und das ist gegen die Regel, denn wenn jemand anderes als der eigentliche Statthalter auf diesem Thron sitzt, muss derjenige sterben.
Oh, okay.
Ganz harte Regeln. Er stirbt aber nicht, er wird nicht des Todes verurteilt, denn sein Mawats Vater, der eigentliche Statthalter, ist verschwunden. Keiner weiß, wieso, weshalb, warum. Ist er tot? Wurde er umgebracht? Ist er selbst geflohen? Aus welchen Gründen auch immer? Das ist so das große Mysterium am Anfang. Und der Onkel hat quasi einmal die Führung der Stadt dann übernommen, da Mawat gerade nicht zugegen war und man schnell entscheiden musste, was macht man für die Sicherheit der Stadt und halt damit die Kommunikation zwischen dem Rabengott und dem Volk quasi gewährt bleibt. Passt Mawat natürlich überhaupt nicht. Er ist entsetzt und außer sich. Einmal, dass vermutet wird, dass sein Vater ein Feigling ist, der geflohen ist. Das kratzt natürlich an seiner Ehre und an der Ehre des Vaters. Und er ist halt natürlich auch sehr enttäuscht von der ganzen Familie. Er hat wohl kein sehr gutes Verhältnis zu seinem Onkel. Er möchte auch, dass sein Onkel für dieses Vergehen, sich auf diesen Thron da gesetzt zu haben, dass er halt damit mit seinem Leben bezahlt. Wie es die Regel halt auch vorschreibt. Genau. Und ja, es wird erstmal so gelöst, dass der Onkel auf dem Thron bleibt, halt weil er jetzt der offizielle Statthalter ist. Aber sobald er dann quasi von der Welt scheidet oder halt der nächstgeborene Rabe, der ja für ihn dann jetzt quasi bestimmt ist, sobald der dann stirbt, wird Mawat den Thron quasi erben. Passt Mawat natürlich überhaupt nicht, weil...
Ich wollte gerade fragen, geht er da drauf ein?
Nein, okay. Überhaupt nicht, denn es ist sein gutes Recht, er ist der Nachfolger, also hat sein Onkel jetzt zu verschwinden. Gleichzeitig muss natürlich immer noch geklärt werden, was ist jetzt mit dem Vater? Ist er wirklich weg oder kehrt er nochmal auf den Thron zurück? Beziehungsweise kann er überhaupt auf den Thron zurückkehren, weil, wie gesagt, der Rabe ja verstorben ist. Heißt, der nächste Thronfolger muss halt antreten. Was ist jetzt mit dem Vater passiert? Gleichzeitig fragt man sich, wer genau ist der Rabengott? Was hat er mit der Geschichte überhaupt zu tun? Was haben andere Götter damit zu tun? Denn in dieser Welt gibt es viele neue erfundene Götter. Und das Spannende an dieser Geschichte ist auch, wir erleben die Geschichte aus der Sicht eines Gottes. Wir haben zwar Iolo und Mawat als unsere Protagonisten, aber der Erzähler ist ein personaler Erzähler. Und zwar... ist es wirklich ein Gott? Das erfährt man auch recht früh, weil er weiß wirklich alles und erzählt auch von sich selbst, wie er quasi in die Welt gekommen ist, beziehungsweise woran er sich erinnert und was er alles mit der Zeit gelernt hat. Da merkt man auch schon, er ist sehr, sehr lange Zeit auf der Welt und er berichtet wirklich aus der Sicht, wie er Eolo wahrnimmt, wie er Mawad wahrnimmt. Er weiß auch gleichzeitig, was Eolo denkt und was er fühlt.
Also der allwissende Erzähler im
Grunde. Der allwissende Erzähler, aber halt ein personaler Erzähler. Mhm. Und das ist verdammt spannend. Ich finde das super. Ich habe mir schon gedacht, dass da einige wahrscheinlich nicht mit klarkommen mit diesem Erzählstil. Habe mir mal ein paar Kritiken durchgelesen. Ja, es gibt viele, die damit nicht klarkommen. Also der Schreibstil und die Erzählweise ist etwas gewöhnungsbedürftig, gebe ich auch zu. Mir persönlich macht sie sehr viel Spaß, weil es halt wirklich mal was anderes ist. Man muss sich natürlich auch ein bisschen darauf einlassen. Ich bin gerade in einem Kapitel, da erzählt der Gott, von dem wir immer noch nicht wissen, welcher Gott es jetzt ist, da erfahren wir sehr viel Historisches über dieses Fantasy-Reich hier und wie bestimmte Völker zustande gekommen sind und was verschiedene Götter für Aufgaben haben und wie...
Also erstmal die theoretische Grundlage, genau, um das ganze Konstrukt zu verstehen.
Genau, richtig. Wie Magie in dieser Welt funktioniert, denn Götter haben die magische Fähigkeit, das, was sie sagen, das wird wahr. Das ist so, das ist dann gegeben. Und sie müssen halt lernen, diese Fähigkeit auch einzusetzen, weil ansonsten irgendwelche prophetischen, schlechten Dinge auch passieren können. Die können nicht einfach mal irgendwelche Sätze ganz lapidar raushauen,
wie
irgendwelche
Erwachsenen. Ach, ist wie beim Erwachsenen. Sams, dass sich einfach was wünscht und ping, ist es da und dann ganz ist ein Wunschpunkt weg und dann hat man irgendeinen blöden, dahergesagten Wunsch und will den gar nicht.
Deswegen erzählt dieser Gott, wenn er etwas berichtet, auch in so verschlüsselten Sätzen wie, ich habe mal gehört, dass, also dass die Aussage nicht direkt von ihm ausgeht, weil ansonsten würde es ja wahr werden.
Also doch wie beim Sams.
Und es ist sehr, sehr spannend gemacht. Ich bin noch nicht ganz am Ende. Ich bin gespannt, wie es zu Ende geht. Ich bin auch allgemein gespannt, wohin die Reise geht, weil wir so viel von dem Protagonisten, von dem Eolo, jetzt auch noch nicht erfahren haben, außer dass er ein ganz normaler Bauerssohn ist, der von dem Mawad irgendwie aufgenommen wurde und jetzt quasi als sein treuer Ergebener und Helfer und Beschützer quasi tätig ist. Wir erfahren noch ein bisschen was, wie es am Hofe quasi zugeht. Es ist alles wieder sehr intrigenreich. Alles nicht sehr freundlich natürlich. Da ist dann
aber
natürlich
das macht vielleicht auch die Spannung
eben,
aus.
Das
ne?
ist natürlich
wie,
auch die,
die
Spannung.
Leute miteinander oder wie die Protagonisten untereinander handeln und
wie die Eingebildeten vom Hof quasi mit dem Bauerssohn, dem Eolo umgehen und wie er mit denen umgeht. Der die natürlich nicht erzürnen möchte, aber sich von denen auch natürlich nicht niedermachen lassen möchte. Eolo ist ein sehr liebenswerter Protagonist tatsächlich. Er ist ein sehr ruhiger, beobachtet erstmal sehr viel. Er hat wirklich eine sehr schöne Treue zu Mawad, eine sehr gute Freundschaft und ich bin gespannt, wie seine Reise jetzt noch weitergeht.
Ja,
ja, okay. Das war jetzt so meine Fantasy-Empfehlung.
Ja, wunderbar. Da steht ja ein krassen Gegensatz zu dem, was ich gerade vorgeschlagen habe. Und tatsächlich auch so ein bisschen im krassen Gegensatz zu dem, was ich jetzt als zweiten Titel empfehlen möchte, der auch vollkommen anders ist als der Polit-Thriller, den ich zuvor empfohlen habe. Was ich euch jetzt vorstellen möchte, ist das Erstlingswerk, der Debütroman der Österreicherin Johanna Seebauer und das heißt Nixdorf. Ich glaube, so spricht man es auf. Nixdorf. Naja, auf jeden Fall ist es ein winzig kleiner Ort im Burgenland in Österreich, nahe vom Neusiedler See. Und ja, Frau Johanna Seebauer kommt selbst aus dieser Region und ich denke, in erster Linie ist es eine Liebeserklärung an diese Gegend und es ist aber auch gleichzeitig eine Auseinandersetzung mit den, ja, mit den Entwicklungen und Konflikten, die, ja, die das Leben auf dem Land seit langer Zeit mit sich bringt und der Konflikt, den die Bewohner in so einer ländlichen Region haben. Und ja, die Johanna Seebauer, die hat eine unglaublich tolle, in meinen Augen unheimlich tolle Sprache gefunden. Die hat, manchmal denkst du liest Teile einer Legende, dann schreibt sie auch manchmal im Dialekt, ohne dass das jetzt irgendwie so heimattuerlich ist, ne? Also das würde ich nicht leiden können. Dann hat, das ist sehr humorvoll und hat auch ein bisschen volksstückhafte Komik in ihrem Erzählstil und gleichzeitig ist sie aber auch wieder realistisch und fantastisch. Also es ist ganz, ganz, ganz viel unterschiedliche Elemente, die sie da in ihrem Roman verbindet. So ein bisschen von der Atmosphäre habe ich gedacht, ist das wie hier, was man von hier aus nicht sehen kann. Wobei das teilweise in meinen Augen ein bisschen langweilig war. Okay. Aber so von dieser Atmosphäre, die auch manchmal, wo man denkt, kann es das wirklich geben? Hat es das so gegeben? Aber so wie sie es erzählt, glaubt man es einfach. Mhm. Ja. Kernpunkt dieser ganzen Geschichte ist ein Projekt des Bürgermeisters und er hat dann noch 2, 3 Mitverschwörer sozusagen und die wollen eigentlich ihr kleines Dorf gegen die böse Außenwelt befreien oder wollen sie auch davor beschützen und haben, sie nennen ihren Club den Club der Oblivisten, also die von Oublier, also vergessen und sind Aktivisten des Vergessens und machen dann auch so ein, demontieren alle Zufahrtsschilder oder sehen zu, dass der Ort überhaupt nicht mehr in der Zeitung erwähnt wird, also keine Feste, kein nichts mehr. Sie wollen eigentlich nur für sich sein. Es gibt dann auch so eine Legende, die so unter der Hand erzählt wird, dass Nixdorf früher im Schilf des Neusiedlersees gelegen hat und im Grunde nur über Holzbohlen erreichbar war und im Grunde keiner wusste, dass dieses Dorf im Schilf überhaupt existiert hat, bis dann durch eine Kanalisierung das Dorf trockengelegt wurde und auf einmal waren sie auf dem Land und ups, da gab es dieses Dorf. Ne? Und sie sehen das aber als Zumutung an, mit der neuen oder mit der ganzen normalen Welt konfrontiert zu werden. Also sie wollen kein Österreich, sie wollen auch kein Europa. Der Bürgermeister war mal in Brüssel und hat sich den Magen an irgendwelchen komischen Fischen verdorben. Also für ihn ist das alles nix. Der will das nicht und die wollen einfach nur in Ruhe in ihrem Dorf leben. So. Und also wie gesagt, zwischendurch werden dann immer solche Legenden eingeflochten. Das Allerschlimmste, was jetzt passiert, ist, dass eine alte Mühle von einem Wiener Architekten gekauft worden ist, der dann auch da einzieht, um das schöne Landleben zu genießen. Seine Frau ist Dokumentarfilmerin, die hat aber gerade einen Burnout und sucht halt auch in der Ruhe des Dorfes ihre Zufriedenheit. Aber natürlich, die Nixdorfer trauen der ganzen Sache nicht. Mhm. Und dieser zugezogene Architekt will auch seinem Beruf jetzt nicht weiter nachgehen, sondern er, er hat Ziegen gekauft, die gibt's in Wirklichkeit gar nicht. Das ist jetzt nur eine Erfindung dieser Autorin. Aber er möchte mit dieser Ziegenzucht zum Beispiel Ziegenwanderungen machen. Also er möchte das touristisch ganz groß aufbereiten.
Oh.
Das läuft natürlich.
Da sind für die da freuen sich die Bewohner des Dorfes aber richtig.
Genau. Da freuen sich die. Und bei der Dokumentarfilmerin, die geht umher und fragt die Bewohner nach allen möglichen Sachen. Denkt, boah, jetzt will die einen Film über uns machen. Ja, das ist genau das, was wir nicht wollen.
Die sollen uns in Ruhe
lassen. Und das ist bisweilen sehr, sehr witzig, sehr, sehr nachdenklich, weil du überlegst wirklich, was ist in unserer zivilisierten Welt, was läuft da schief, ne?
Mhm.
Wo ist jetzt wirklich, also letztendlich haben die Nixdorfer gar nicht so Unrecht, weil vieles, was draußen passt, also sie nennen das auch wirklich immer draußen passiert, ist auch nicht immer nur von Vorteil getragen. Ne?
Ich wollte gerade sagen, das klingt auch schon wieder so nach Ausbeute, alles kommerzialisieren.
Ja, genau, genau. Und ist so zum Beispiel so eine Aktion, dass die eine von diesen Ziegen ist trächtig und das wird dann auch, der hat ja extra so einen Stall für die gebaut mit einer Wärmelampe drüber und es ist auch eine Webcam drauf, dass also jeder auch überall sehen kann, wie Irrziegen heißen die. Aha. Irrziegen ist eine ganz seltene Art, extra aus Südamerika importiert und damit auch wirklich die Welt sehen kann, wie diese trächtige Irrziege da niederkommt, also wirklich gebärt. Und das ist natürlich für die anderen ganz schrecklich und dann wird auch der Ort, wo das ist und es wird soll zum Pilgerort werden für dieses irrzigen Zicklein und man beschließt, diese Ziege zu entführen. Mhm. Und das wird dann auch gemacht und es ist eine absurde Situation, wirklich witzig und ja, letztendlich wie diese beiden Welten aufeinanderprallen und wie sie aber auch zueinander finden wieder.
Ja, das klang jetzt wirklich sehr humorvoll. Ist das vielleicht mal was Vergleichbares für Leute, die der V gelesen haben
ja,
und das
so ein
lustig
bisschen.
Fanden?
Ja, so
ein dann bisschen. Dann hätte man mal eine Alternative.
Ja, so ein bisschen auch von der Atmosphäre, dieses so ein bisschen, also ist jetzt nicht kammerspielartig. Mhm. Es gibt ein, zwei Szenen, die spielen auch in Wien, aber die sind eigentlich es ist jetzt auch nicht, aber letztendlich alles in diesem geschützten Raum, in diesem Dorf. Und da sind diese verschiedenen Typen, die sehr plakativ gezeichnet sind auch. Mhm. Und aber sehr, in meinen Augen, sehr schön miteinander dargestellt und schöne Sprache, einfach auch eine schöne Sprache, die sehr, sehr nachdenklich stimmt, sehr witzig ist, also alles auf einmal, wirklich. Mhm. Also mir hat es sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen.
Das.
Ja, also wirklich für den V, auch Leute, die, was man von hier aus nicht sehen kann, gerne gelesen haben, wobei das Nixdorf jetzt für mich ein bisschen mehr Tempo hat, ein bisschen mehr Action, ein bisschen mehr, aber auch dieses, bei was man von hier aus nicht sehen kann, da hat ja die Großmutter immer so ein Tier gesehen, also diese ein bisschen fantasievollen oder man weiß nicht, kann es das wirklich geben? Die trinken zum Beispiel einen Schnaps aus einer besonderen Feige und ich habe das mal gegoogelt, diese Feige gibt es nicht, also gibt es den Schnaps auch nicht, okay. Aber in diesem Ort wird fast alles, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann trinken sie diesen Schnaps oder essen da aus dieser feigen Kuchen. Also es ist Allheilmittel für alle möglichen Unwägbarkeiten des Lebens. Und auch diese Irrziegen, habe ich auch gegoogelt, gibt es auch nicht. Aber passt.
Das klingt so herrlich. Irrsinnig. Es ist herrlich.
Ja, es ist ein schönes Buch. Also ja, man macht es zu und denkt, ach, das war aber jetzt wirklich schön. Also nicht in diesem Stil wie natürlich Going Zero, vollkommen falsch, anderes Sujet, vollkommen anders, aber beides super schöne Bücher.
Sehr cool.
Ja, kann ich empfehlen. Ja.
Ich kann nicht weitermachen.
Ich habe
tatsächlich nur das eine gelesen.
Guck mal, jetzt gucken wir uns mal zusammen. Ich habe hier noch eins mitgebracht. Guck mal, das ist Familienrezepte aus. Ach, was ich noch sagen wollte. Also das Buch heißt Nixdorf.
Ja.
Von Johanna Seebauer, erschienen bei Dumont.
Okay.
Das wollte ich doch nochmal zum besseren Verständnis.
Ja, ich wollte an sich noch einen Manga gelesen haben, der mich sehr angesprochen hat. Den werde ich aber beim nächsten Mal besprechen. Der heißt, ich glaube, er wird Hiref ausgesprochen, wird Hiraif geschrieben.
Okay.
Der ist auch in drei Bänden abgeschlossen. Der erste ist schon erschienen. Die nächsten zwei kommen jetzt dieses Jahr noch raus. Da geht es tatsächlich um eine Protagonistin, die ihre beste Freundin verloren hat. Die ist verstorben. Und der Manga beschäftigt sich jetzt mit der Trauerbewältigung, aber auf eine sehr schöne und empfindsame Art und Weise, die auch wieder ins Fantastische geht. Denn die Protagonistin möchte jetzt auch sterben, weil sie ihre Freundin absolut vermisst und gelangt dabei aber in das Reich der Geister oder der Götter, was natürlich ein sehr fantastischer Ort ist, begleitet noch von zwei Typen, die sie dabei retten wollten, wie sie selbst Selbstmord begeht. Und die drei tummeln sich da jetzt in dieser Geisterwelt dann rum. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Da werde ich beim nächsten Mal dann genauer drauf eingehen.
Ja, wunderbar.
Und jetzt gucken wir uns ein Bilderbuch an.
Ja, wir gucken, nein, es ist kein Bilderbuch. Es ist im Usborn Verlag erschienen, heißt Familienrezepte aus aller Welt. Kinder leicht gemeinsam kochen. Und wie man ja bekanntlicherweise weiß, verbindet Kochen ja möglicherweise die Kulturen. Man kann viel Verständnis oder mehr oder na, auf jeden Fall ist es nicht verkehrt, auch mal über den bekanntlich eigenen Tellerrand zu gucken und das im wortwörtlichsten Sinne
bin
jetzt hier.
Bin ich immer,
ne?
Für, denn es, ne? Gibt ja diesen Spruch, was der Bauer nicht kennt, frät er nicht. Und
man
das
kann's ja mal kennenlernen.
Kann,
ne?
Ich nicht leiden. Ja? Also man mittlerweile, ich probiere sehr gerne andere Gerichte, ja. Einfach mal neue Geschmacksrichtungen ausprobieren.
Ja, also ist, klar, das ist jetzt die ersten Seiten, worum es überhaupt geht. Also das, was man zum Kochen allgemein braucht, das ist jetzt nicht irgendwie was Besonderes. Oder wie man Zwiebel schneidet oder wie man was einfettet. Das ist
aber
jetzt
sehr ordentlich gestaltet. Man hat zwar viel Infos und viel Text, aber es ist noch
übersichtlich, ne?
Gestaltet. Ja,
ja, genau. Und schön gezeichnet. Also es sind keine Fotos, sondern es sind Zeichnungen. Sehr kindgerecht, würde ich schon sagen. Dann haben wir hier eine Weltkarte und dann können wir schon im Vorfeld sehen, aus welchen Regionen die Rezepte kommen. Und es ist wirklich von überall her. Also kann man jetzt gar so, ist wirklich gut verteilt.
Wirklich,
ne?
Mal aus aller Welt, ja.
Naja, und dann haben wir hier meinetwegen Zucchini-Puffer aus Südkorea oder ein Kisir-Salat aus der Türkei. Und dann geht's auch schon los, dass auf einer großen Doppelseite für uns vielleicht nicht so ganz bekannte Lebensmittel gezeigt werden. Also eine Kochbanane oder gut, Granatäpfel gibt's jetzt bei uns auch schon, aber es ist ja was den Ursprung nicht unbedingt hier in Mitteleuropa hat, ne?
Richtig, ja.
So, und dann geht es einfach so weiter und dann kommen immer wieder zwischen den Rezeptseiten kommen immer dann auch Kochutensilien aus anderen Ländern werden gezeigt, also mal was anderes als nur ein Löffel und eine Gabel, sondern ein, wie würdest du das nennen?
Marmullöffel.
Genau.
Marmul, eine Makisu, die könnte vielleicht noch einigen was sagen, das ist die Sushi-Matte.
Oder ein Iyabe, das ist ein nigerianisches Kochutensil, mit dem man Lebensmittel verrührt.
Was meinst du, wird das Chimta oder Kimta ausgesprochen?
Ja, Chimta ist eine Zange auf jeden Fall, die man in Indien benutzt. Und ich finde es total interessant zu sehen, dass es mehr gibt als das, was wir in unserer mitteleuropäischen Küche benutzen.
Oh ja.
Ja, hier gibt es einen roten Bohnensalat aus Ghana. Und so geht es wunderbar weiter. Ich glaube, dann kommt auch noch eine Doppelseite mit Gewürzen. Ja, wie gesagt, so geht das. Oder was man in anderen Ländern als festliche Speise betrachtet. Da gehen ja die Meinungen natürlich auch auseinander.
Die Bekli sehen lecker aus. Was ist das?
Oh, in Ungarn backt man an Weihnachten Bekli. Bekli, ja. Mhm. Lecker, ne?
Lecker.
Lecker, lecker, lecker. Ja, so. Ja, das fand ich interessant. Ich habe auch eins von den Gerichten ausprobiert und muss sagen, hier haben wir Kräuter und Gewürze, das war das. Sumach, na gut, Basilikum, Safran, Chili, kennt man alles, aber das wird halt alles nochmal kurz erklärt und, oder verschiedene Kochtöpfe.
Das ist, ne? Ja auch hilfreich.
Ja, gut, die kennt man auch, die Tagine aus Marokko oder, ach Gottes, Gyuvech, das ist Bulgarien.
Ist das dann Gyuvech?
Gyuvech? Gyuvech? Wir kriegen bestimmt ganz viel Rückmeldung, wie man es richtig ausspricht.
Ja, bitte, bitte. Lasst es in den Kommentaren da, wie man es ausspricht.
Hier, das kann ich. Beanpot.
Der Beanpot.
Der Beanpot ist der Bohnentopf. Ja, so nice. Ist es ein schönes, großformatiges Buch für Kinder und Familien. Einfach auch kinderleicht sich mal an andere Rezepte zu wagen.
Sehr cool.
Das wollte ich euch noch mitbringen.
Sehr vielfältige Buchempfehlungen heute.
Ja.
Sehr schön. Das war mal wieder ein sehr schöner Podcast mit dir, Annette. Vielen Dank für deine Buchtipps.
War mir die Ehre.
So, beim nächsten Mal hört ihr dann wieder Sina und mich. Und bis dahin.
Schöne Ostertage.
Genau, wir wünschen euch schöne Ostertage.
Schöne Ostertage, habt ihr dann Zeit zu lesen. Ne?
Genau, und zu kochen.
Genau.
Richtig. Bis dahin.
Ciao. Ciao.